Leere Kirchenbänke. Sinkende Mitgliederzahlen. Strukturen, die sexualisierte Gewalt und Missbrauch begünstigen können. Die Kirche ist in der Krise. Wäre die Kirche ein Schiff in Not, würde sie wohl SOS morsen. SOS, der internationale Morsecode für Notlagen, soll unter anderem auch Save Our Souls bedeuten. Also rettet unsere Seelen. Eigentlich eine der Kernaufgaben der Kirche selbst. Nun muss sie selbst gerettet werden. Und nur Veränderung kann die Rettung sein. Also nur, wenn sich die Kirche verändert, kann sie zukunftsfähig werden. Aber was kann man tun, damit sich Kirche verändert? Wie sollte die Kirche der Zukunft aussehen? Und was hat all das mit Mission zu tun? Darüber spreche ich mit Henriette Greulich. Sie ist Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und Vorsitzende der World Student Christian Federation Europe. Ihr hört Zeit für Mission. Mein Name ist Tanja Stümkel. Hallo Henriette, danke, dass du die Zeit für Mission nimmst.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Wir wollen ja heute ein bisschen über dich und auch die Kirche der Zukunft sprechen. Und da frage ich dich mal ganz direkt, wie schätzt du denn die momentane Situation der Kirche ein?
Die momentane Situation der Kirche, würde ich sagen, ist ein bisschen angespannt. Also bei mir ist ja vor allem der Bezug zur Kirche, zur EKD sehr präsent.
EKD ist die Abkürzung für Evangelische Kirche in Deutschland und ist eine Gemeinschaft von 20 evangelischen Kirchen unterschiedlicher Prägung, nämlich lutherisch, uniert und reformiert.
Und da gibt es natürlich gerade viele Themen, die auch in den Medien, aber auch allgemein eine Rolle spielen und viel besprochen werden. Gerade das Thema sexualisierte Gewalt und die Aufarbeitung. Und da ist die Situation auf jeden Fall angespannt. Aber auch andere Fragen, wo es sich so um die Zukunft der Kirche handelt, spiegeln für mich eher so eine angespannte Situation im Moment dar.
Was müsste sich denn verändern, damit Kirche attraktiver wird?
Wir können uns ganz viel verändern. Also Kirche hat ganz viel Potenzial und hat auch schon ganz viel bei sich. Aber ich glaube, als Teil der Gesellschaft können wir noch viel offener werden. Bestimmten Menschen gegenüber, aber auch Aktionen und Aktivitäten, um einfach dafür zu sorgen, dass mehr Menschen durch diese Institution sich wohlfühlen und einen Zugang zum Glauben bekommen und dort auch einen Platz für sich finden, der wie für mich, also für mich ist Kirche auch immer was verbunden mit Heimat. Und da würde ich mir noch viel wünschen, dass das auch für viel mehr Menschen noch ein Wohlfühlort wird.
Was für Maßnahmen wären das so ganz konkret? Hast du da was im Kopf?
Also ganz konkret, gerade wenn wir bei dem Thema Offenheit bleiben. Ich glaube, Kirche könnte noch viel mehr ihre Räume öffnen. Also die Räume, die es halt so gibt. Ich habe das Gefühl, eigentlich gibt es in jedem kleinen Dorf, in jedem Stadtteil einen Kirchenraum, ein Gemeindehaus oder andere Räumlichkeiten, die auch von Leuten genutzt werden, die erstmal vielleicht auch gar nichts mit der Kirche zu tun haben. Also da, wo ich herkomme, ist so das Brandenburger Land. Da passiert das teilweise auch schon. Da werden die Gemeindefeste zusammen mit der Feuerwehr und mit dem Sportclub zusammen gefeiert. Und da öffnen dann auch die Kirchen ihre Räume. Und ich glaube, das können wir noch viel mehr machen. Also es muss ja auch im ersten Moment nicht immer was mit Kirche oder mit Glauben zu tun haben. Aber genau über solche Aktivitäten kann man zueinander finden und das dann vielleicht auch irgendwann verbinden und so einen Dialog herstellen, der sicherlich auch gut für unsere Gesellschaft, für unser Beisammensein würde.
Gibt es denn auch, unabhängig von den Räumen, Dinge, die Kirche gut kann und was sie vielleicht ausbauen sollte?
Also meiner Erfahrung nach, und das ist natürlich auch immer eine sehr individuelle Erfahrung, kann Kirche sich eigentlich schon gut auch für Menschen einsetzen. Und ich glaube, es gibt schon viele Formate, wo eben genau dieses Zusammenbringen von Menschen vollzogen wird und auch gute und schöne Früchte trägt und zu einem Austausch beiträgt. Und gerade wenn ich mir so anschaue, dass die EKD ja auch Geld für ein Schiff zur Seenotrettung gibt, da auch also im ganzen karitativen und diakonischen Bereich, ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, die manchmal vielleicht auch übersehen werden von Leuten, die sich gar nicht so gut mit der Kirche auskennen, aber wo Kirche sich wirklich auch für andere Menschen einsetzt. Aber ich bin natürlich auch der Meinung, dass das noch viel mehr passieren kann. Also da ist ganz viel Potenzial, auch Potenzial da, sich zu verändern. Ich glaube, natürlich ist Kirche auch etwas, was sehr viel mit Tradition zu tun hat. Und ich glaube, auch der Glaube lädt ein, alte Traditionen zu feiern. Und ich glaube, wir können uns aber, obwohl wir diese Traditionen beibehalten, auch verändern. Und da würde ich mir schon auch ein bisschen mehr Mut wünschen. Also wenn du meinst, als du gefragt hast, wo können wir uns verändern oder was, wo ist Potenzial da? Ich glaube, auf so einer guten Basis können wir aufbauen, aber da würde ich mir manchmal mehr Mut wünschen und auch so den Drang dazu, auch mal Neues anzugehen, Sachen auszuprobieren, neue Leute mit einzubeziehen.
Jetzt hast du gerade eben auch davon gesprochen, dass das Engagement in der Kirche kann, da gibt es noch Potenzial. Du engagierst dich ja aber selbst auch in der Kirche. Wie engagierst du dich denn?
Wie engagiere ich mich denn? Ich glaube, ich engagiere mich in den unterschiedlichsten Gruppen und Bezügen und mein Engagement innerhalb der Kirche hat sich auch verändert über den Jahren. Natürlich auch mit der individuellen Veränderung, die ich durchgegangen bin. Aber ich glaube, dass ich mich kirchlich engagiert habe, das mache ich so seit gefühlt 10 Jahren, wenn nicht sogar schon mehr. Ich komme aus dem Pfarrhaus und habe eigentlich das Gefühl, ich war immer schon in der Kirche, immer aktiv in sämtlichen Kindergruppen, Jugendgruppen und habe aber während meiner jungen Gemeindezeit angefangen, mich auch in den verschiedenen Verbandsstrukturen zu engagieren. Und das führte dann so über meine Studienjahre dann auch in die Studierendengemeinde, wo ich lokal ganz viel gemacht habe, aber dann irgendwann auch auf der Bundesebene, eben in dem Bundesverband, wovon ich dann schließlich delegiert wurde, um die jungen Menschen, die Studierenden in der EKD-Synode zu repräsentieren.
Okay, EKD habe ich schon kurz erklärt. Aber was ist eine EKD-Synode? Hintergrundcheck. Der Begriff Synode stammt aus dem Griechischen und bedeutet etwa Versammlung oder Treffen. Die EKD-Synode versammelt sich in der Regel einmal im Jahr. Die Mitglieder der Synode werden größtenteils von den jeweiligen Gliedkirchen gewählt. Einige werden aber auch vom Rat der EKD berufen. Die Synode ist eines von 3 Leitungsorganen der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die beiden weiteren Leitungsorgane der EKD sind der Rat der EKD und die Kirchenkonferenz. Auf der Synode werden Kirchengesetze für die EKD beschlossen und über aktuelle Fragen aus Kirche und Gesellschaft diskutiert. Die Amtsperiode der Synode dauert 6 Jahre.
Genau, das mache ich derzeit immer noch und habe dann aber nicht aufgehört, auf der Bundesebene zu sein, sondern bin seit mehr als einem Jahr auch auf der europäischen Ebene der Vertretung der Studierendengemeinden aktiv und mache da ganz vielfältige Sachen in verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Themen. Natürlich schon so meine Bereiche, die ich eher abdecke, aber nichtsdestotrotz ist das schon auch alles sehr vielseitig und ändert sich auch immer mal wieder.
Und warum engagierst du dich in der Kirche und ihren Gremien?
Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ich habe mich schon immer sehr, sehr wohl gefühlt in der Kirche, so wie meine Eltern mich mit in ihre Kirche gebracht haben und dann mir auch Wege eröffnet haben in andere kirchliche Strukturen. Und ich habe auch durch unterschiedliche Auslandsaufenthalte gelernt, wie unterschiedlich Glaube und Kirche sein kann und war auch immer damit konfrontiert, dass Leute eben nicht in der Kirche waren. Und weil es für mich, ich das mit so vielen positiven Momenten und Erinnerungen verbinde, hatte ich immer schon den Drang, irgendwie auch Kirche so zu verändern, dass eben auch andere Menschen diese positiven Erfahrungen sammeln können. Und das ist, glaube ich, so dieser erste Grund. Und der zweite Grund ist, dass es mir unheimlich viel Spaß macht. Ich glaube, ich setze schon sehr viel Zeit da rein, mich zu engagieren und verschiedene Ehrenamte auszuführen. Aber es ist eben damit verbunden, dass ich auf inspirierende Menschen treffe, immer auch was für mich persönlich mitnehmen kann von den verschiedenen Tätigkeiten und so auch selber unglaublich viel über die Jahre daran gewachsen bin und eben auch immer viel Spaß und Freude dabei hatte. Natürlich gibt es auch mal Frustmomente, aber ich würde schon sagen, dass die auf jeden Fall den Spaßmomenten unterliegen.
Wenn du auf einer Party sagst, dass du Mitglied der EKD-Synode bist, weiß dann jeder sofort, was das ist?
Nee, ich glaube, ich sage das auch sehr selten. In meinem Freundeskreis wissen das jetzt schon relativ viele. Ich komme aus einem Freundeskreis, der tatsächlich relativ wenig mit Kirche zu tun hat. Ich studiere ja in Dresden und wenn ich jetzt nicht in meinem Freundeskreis der Studierendengemeinde rumhänge, dann sind da doch relativ wenig Leute mit Kirche aufgewachsen oder haben konkrete Bezüge. Deswegen erzähle ich, glaube ich, auch gar nicht so viel, dass ich in der EKD-Synode bin. Ich nutze dann eher so das Bild des Kirchenparlaments, um irgendwie auch zu sagen, was ich da mache, also die Zuständigkeiten der Synode und wofür ich mich auch da gerne einsetze. Aber man braucht auf jeden Fall mal ein bisschen Zeit, um das zu erklären.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie beeinflusst es denn deine Arbeit, dass du eher jung gelesen wirst? Ist das eher ein Vorteil oder eher ein Nachteil? Oder weder noch?
Auf mich ganz persönlich bezogen würde ich sagen, dass ich oft das Gefühl habe, dass es eher ein Vorteil ist. Ich habe jetzt schon mehrfach erfahren, dass ich auf dem Ticket der jungen Personen gefahren bin. Also wenn für irgendwelche Arbeitsgruppen oder andere Ämter jemand Junges gesucht wurde, dann wurde ich, glaube ich, eher deswegen angesprochen. Und zuallererst nehme ich dann dieses Ticket auch gerne an, auch weil ich glaube, dass ich schon auch noch den Bezug zu jüngeren Menschen habe. Umso älter ich natürlich werde, umso weniger denke ich das. Jetzt bin ich auch manchmal der Meinung, jetzt bin ich gerade 27 geworden, dass ich gar nicht mehr so jung bin. So, also als ich angefangen habe zu studieren, war ich noch deutlich jünger. Und ich glaube, von dem her ist das eher vorteilhaft. Ich weiß natürlich auch von Erfahrungen von jungen Menschen, wo man eher unterschätzt wurde, eher nicht das Wort bekommen hat. Ich persönlich habe da jetzt nicht solche Erfahrungen gesammelt, aber die gibt's natürlich.
In dem Zusammenhang ist ja auch öfter oder auch in letzter Zeit von Tokenism die Rede, dass also quasi junge Menschen eben genau wie du sagst auf das Ticket jung eingeladen werden und es aber eigentlich gar nicht so sehr um die Fachkompetenz geht. Hast du das auch beobachtet oder vielleicht auch selber erlebt oder wie siehst du das?
Gesehen und erlebt auf jeden Fall, gehört schon viel, viel mehr. Also ich glaube, gerade junge, aktive Menschen sind ja unglaublich gut vernetzt. Davon profitiere ich, glaube ich, auch sehr. Und es gibt einem sehr viel Rückhalt. Und wo ich das aktiv gemerkt habe, war bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe 2023, wo ja da war ich als Steward und konnte deswegen relativ viel mitbekommen, aber war jetzt nicht in einer delegierten Position, wo ich mich da direkt auseinandersetzen musste. Aber da haben wir natürlich auch als junge Menschen viel uns ausgetauscht und da gab es einen vorbereiteten Redebeitrag von 3 jungen Delegierten und nach 2 wurde dann dieser abgeschnitten, obwohl sie noch gar nicht fertig waren und obwohl ihnen vorher zugesichert wurde, dass sie das äußern dürfen, was sie vorbereitet hatten. Und ich hatte auch dort das Gefühl, als dann so die ganzen internen Strukturen des ÖRKs gewählt wurden, da gibt es ja auch die Quote für junge Menschen und die wurde dann gar nicht richtig ausgefüllt, weil eben auch viel zu wenig junge Menschen überhaupt delegiert waren. Also da war das vielleicht, die Grundidee war vielleicht gut, aber hat gar nicht funktioniert, weil eben junge Menschen im Vorhinein gar nicht eingeladen wurden beziehungsweise gefördert wurden und dort auch gar nicht richtig den jungen Menschen ein Gehör verschafft wurde. Und ich glaube, das würde ich auch unter diesem Tokenism zählen. Es wurden schöne Bilder von denen gemacht. Sie waren ja auch da, aber ich glaube, so richtig auf sie gehört, war dann deutlich zu wenig.
Das Schlagwort Tokenism können wir jetzt nicht so stehen lassen. Hier kommt nochmal ein kurzer Hintergrundcheck. Hintergrundcheck. Tokenism oder auf quasi Deutsch Tokenismus meint die Praxis von Institutionen oder Gruppen, sich oberflächlich oder symbolisch den Anschein von Diversität zu geben, indem bestimmte Menschen vor allem wegen ihrer äußeren Merkmale in ihnen eingebunden werden. Jung kann zum Beispiel so ein Merkmal sein. Durch eine solche Praxis wird wirkliche Diversität aber eigentlich sogar verhindert. Wenn ihr mehr über Tokenism erfahren wollt, haben wir in den Shownotes noch weiterführende Links zum Thema für euch. Jetzt hast du gerade schon ÖRK gesagt. Braucht es denn den weltweiten Blick, um Kirche lokal gestalten zu können? Und wenn ja, warum?
Ich glaube schon. Ich glaube, selbst auf der lokalen Ebene, gerade in Deutschland, dürfen wir nicht den weltweiten Blick vergessen. Im Zuge der Globalisierung und den weltweiten Entwicklungen kommen wir eigentlich als Menschen immer mehr zusammen und sind immer mehr voneinander abhängig. Gerade was Themen Gerechtigkeit angeht, dann in den einzelnen Schienen soziale Gerechtigkeit oder Klimagerechtigkeit, haben unsere Taten auf lokaler Ebene oder individueller Ebene schon auch Folgen für andere Menschen. Und ich glaube eigentlich, gerade dort kann sozusagen die Kirche als Institution viel mehr auch für andere Menschen tun. Und ich bin der Meinung, dass ich viele Privilegien habe und auch viele Chancen bekommen habe, andere Einblicke innerhalb der weltweiten Kirche zu bekommen. Und das hat eigentlich meine Meinung dazu bestätigt. Und ich erzähle sehr, sehr, sehr gern von diesen internationalen Erfahrungen, wie viel ich da auch mitbekommen habe. Und ich glaube, wenn wir diesen weltweiten Blick bekommen und da uns auch auf der lokalen Ebene für einsetzen würden, auch innerhalb der Kirche, da könnten wir viel, viel mehr tun für eine Gerechtigkeit, die alle Menschen mit einbezieht. Und das, finde ich, ist auch eine Sache, die im Herzen des christlichen Glaubens steht.
Unter diesem Dach frage ich dann, wie sieht dann für dich die ideale Kirche der Zukunft aus?
Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Also ich spreche mich ja viel für eine individuelle Entwicklung aus, also dass Menschen sich individuell wohlfühlen. Aber natürlich ist eine Kirche und auch so, wie ich sie erfahren habe, immer ein Ort der Gemeinschaft. Das ist dieses Zusammenspiel, wie wir als individuelle Menschen mit unseren eigenen Hintergründen und Erfahrungen und auch Bedürfnissen zusammenkommen können und eine Gemeinschaft schaffen können, in der sich Menschen auf Augenhöhe begegnen können, dort in einen Austausch kommen, in einen Dialog kommen, voneinander lernen können und eben den christlichen Glauben zusammen feiern können. Und ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Idealbild gibt oder geben sollte. Natürlich eifern wir nach Idealen und irgendwie haben wir Ziele vor Augen und Sachen, die wir umsetzen wollen, aber die entwickeln sich immer wieder. Unsere Welt entwickelt sich immer, immer weiter und ich glaube, schon, dass unser Glaube da auch das, was wir von Jesus und Gott lernen können, die Basis ist, aber dass sich deren Interpretation und Auslegung natürlich auch ständig weiterentwickelt und wir bei dieser Entwicklung auch mutig sind und auch eingestehen, dass wir Fehler gemacht haben, dass wir uns wandeln müssen und nicht die Augen verschließen vor der Vergangenheit und stattdessen eigentlich mit viel mehr Kraft und Bewegungswillen nach vorne gehen sollten. Genau, ich glaube, das ist jetzt nicht so eine ganz präzise Antwort, aber das sind irgendwie so die Sachen, die mir vor Kopf schweben.
Vervollständige mir doch mal den Satz, Kirche ist für mich.
Kirche ist für mich Heimat und Gemeinschaft.
Und würdest du sagen, dass du eine Mission hast? Und wenn ja, was wäre denn deine Mission?
Meine Mission, ja, ich würde sagen, ist Kirche zu verändern. Ich werde natürlich auch oft gefragt, warum ich so einen großen Veränderungswillen habe. Und ich glaube, manchmal muss man auch gar nicht viel verändern. Aber ich sehe einfach so viel Potenzial. Und deswegen ist so meine Mission, Kirche so zu verändern, dass wir eben eine Gemeinschaft werden können, in der ein Beisammensein gefeiert wird. Und genau, das würde ich so erstmal stehen lassen.
So, Leute sehen dir also deinen Veränderungswillen quasi an. Wie stelle ich mir das denn vor?
Also, ich meine, ich weiß nicht, ob man das mir so ansieht, aber ich glaube, wenn man wie ich in verschiedenen Gruppen unterwegs ist, also auch in der EKD bin ich ja in einer Projektgruppe und in Kommissionen und in Vernetzungsgruppen aktiv. Und wenn das dann Leute aus meinem Umfeld hören, die gar nicht so einen Bezug haben zur Kirche oder zu den Strukturen, die gar nicht da drin stecken, das kennen, die sagen schon, boah, krass, was du alles machst und was du da alles mit angehen willst und fragen mich natürlich auch oft, warum ich das mache. Und dann kommt man vielleicht auf diesen Veränderungspunkt. Aber ich glaube, ich bin auch eher eine Person, die nicht so gerne auf der Stelle steht. Und ich kann das wahrscheinlich auch einfach gar nicht so gut. Ich bin ein Mensch, der sich muss sich viel bewegen, viel Sport machen, viel in Kontakt kommen mit auch anderen Menschen, Menschen, die ich nicht kenne. Ich lasse mich sehr schnell von Menschen inspirieren und manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel. Das muss ja nicht alles eine Stärke sein. Aber ich glaube, dass Veränderungen viel mehr und auch positiv konnotiert werden könnte, gerade im kirchlichen Kontext. Und ich weiß auch, dass das für viele schwierig ist, weil das eben auch für viele auch einfach, also Heimat ist ja eigentlich ein sehr traditionsbewusster Begriff. Und ich mag den Begriff Heimat eigentlich auch gar nicht so gerne, gerade aus dem politischen Kontext. Aber für mich ist das ein Begriff, der für mich einfach das ist, was womit ich mich am wohlsten fühle. Und deswegen ich einfach mich auch viel dafür engagiere.
Wahrscheinlich nicht immer ohne Gegenwind.
Nee, aber das macht ja auch einen Veränderungsprozess aus. Und ich glaube einfach auch daran, dass es positive Hintergründe sind, warum wir das machen. Also ich sehe immer bei mir ja auch die positiven Hintergründe. Und ich lasse mich dann auch von Sachen überzeugen, wo ich sehe, okay, da habe ich vielleicht noch einen Denkfehler oder das ist gar nicht so passend, wie ich mir das gedacht habe. So ist ja auch immer interessiert an dem Austausch und wie Menschen verschiedene Sachen einordnen. Auch weil ich weiß, dass ich natürlich meine Perspektive und meine Vorerfahrung und Wissen mitbringe, aber das eben noch nicht alles ist und ich selber als Person noch sehr, sehr viel lernen kann und auch will.
Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich. Wie sollten wir mit der Kirche umgehen? Altes modernisieren oder ganz neu denken?
Ganz neu denken.
Warum?
Ich glaube, wir haben schon sehr viel versucht, Altes zu modernisieren. Und ich glaube, da sind auch gute Sachen bei rausgekommen. Aber warum probieren wir nicht mal Neues aus? Gerade in unserer heutigen Zeit, wo sich so viel entwickelt und so schnell, da wünschte ich mir, dass wir manchmal mehr Neues probieren würden. Und es muss ja auch gar nicht, wir müssen ja jetzt nicht die Kirche von der Basis her neu formen, aber gerade wenn es um so Themen wie junge Menschen oder junge Erwachsene mit einzubeziehen geht, also um die Aktivitäten, die wir machen, da würde ich mir noch viel mehr wünschen, dass wir mal Neues probieren.
Und was wirkt aus deiner Einschätzung mehr ins andere hinein? Das Nationale in das Internationale oder andersrum?
Für mich auf jeden Fall andersherum. Ganz viel gelernt durch internationale Perspektiven und Erfahrungen, die ich durch internationale Menschen bekommen habe und dann in Deutschland mitgebracht habe oder vor Ort dann in Deutschland bekommen habe.
Und wird das dann auch so angenommen? Also findest du da Gehör im nationalen Kontext oder ist das nur eine private Weiterentwicklung für dich?
Ich würde sagen, primär ist es auf jeden Fall eine private Weiterentwicklung. Was ich immer gerne mache, ist, dass wenn mich Themen sehr beschäftigen, ich das immer meiner ganzen Familie erzähle, meinen ganzen Freunden und dort versuche auch diese Themen präsent zu machen und vielleicht auch ein Umdenken anzustimmen. Und das ist natürlich viel einfacher als in so einem nationalen Kontext. Aber ich glaube schon, auch auf der EKD-Synode merkt man das ja, da werden internationale Gäste eingeladen, die dann dort ihre Kirche vorstellen, ihre Arbeit vorstellen. Und gerade diese Einblicke finde ich immer sehr wertvoll, sehr inspirierend und führen auch dazu, dass wir ganz andere Impulse auch als Synodale bekommen, Sachen zu entscheiden oder Projekte anzugehen. Ich glaube, von mir persönlich ist das jetzt noch nicht so in die nationale Ebene reingetragen worden, aber ich sehe das auf jeden Fall bei anderen Menschen.
Und sollte die Kirche dann grundsätzlich politisch aktivistisch sein? Oder sich lieber um das Seelenheil der Gläubigen kümmern?
Auf jeden Fall politisch aktivistisch. Ich komme aus der Politikwissenschaft und für mich ist eigentlich fast alles politisch. Und ich glaube, von dem Grundverständnis her, und ich weiß, dass das viele Menschen anders sehen, kann für mich Kirche nur politisch sein. Und ich glaube, dass wenn es darum geht, um das Seelenheil der Gläubigen, dann ist das ja auch abhängig von politischen Entscheidungen und den vielen Themen, die mit der Politik zu tun haben. Deswegen kann ich das gar nicht so voneinander trennen.
Für dich gehört das eigentlich zusammen.
Genau.
Gibt es denn was, wo du sagst, so, das hast du mich jetzt nicht gefragt, Tanja, aber dazu muss ich ganz dringend noch was sagen.
Ganz dringend auf jeden Fall. Erzähle ich richtig gerne, wie wichtig es ist, junge Menschen zu hören. Ich merke das ja mit den jungen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich finde tatsächlich, diese Menschen, die geben mir am meisten mit auf den Weg. Und ich glaube, da könnten wir viel mehr noch Menschen einladen. Also zum Beispiel, wenn ich für Podiumsdiskussionen eingeladen werde, dann gehe ich da auch gerne hin und frage ich mich immer, aber warum ist dann hier nur eine junge Person? Es gibt ja, also ich komme jetzt aus der Politikwissenschaft, aber es gibt ja auch genauso junge Personen, die sich zu, wenn es ums Klimathema geht oder so, auch mit der Naturwissenschaft oder mit der Forschung auseinandersetzen können. Frage ich mich manchmal, warum wir nicht so ein ganzes Podium mit jungen Menschen besetzen und dann immer nur eine Person oder vielleicht auch mal zwei haben, die dann diese junge Perspektive einbringen. Und da würde ich mir manchmal wünschen, dass ältere Menschen sich viel mehr zurücknehmen und darüber nachdenken, wen kenne ich denn, der vielleicht sogar noch ein bisschen besser sagen kann, wie ich das machen kann. Denn ich denke jetzt auch langsam, ich bin eigentlich schon fast zu alt, um die junge Perspektive einzubringen, aber ich nehme auch für mich mit, wenn ich jemand weiß, der das vielleicht ein bisschen besser rüberbringen kann oder vielleicht sogar mehr Kompetenzen mitbringt, dann empfehle ich doch einfach mal diese Person. Und gerade für junge Menschen sind die Hürden viel größer, in solche Runden reinzukommen. Und da würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass noch viel mehr nach diesen Menschen gesucht und sie gefördert werden.
Henriette, vielen Dank, dass du uns jetzt mitgenommen hast in deinen Alltag als studierende Person, als ehrenamtlich sehr, sehr, sehr engagierte Person. Ganz, ganz lieben Dank.
Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und Zeit für Mission hattet. Wenn ihr mehr zum Thema der heutigen Sendung, zum EMW-Podcast Zeit für Mission oder der evangelischen Mission weltweit erfahren möchtet, schaut gern in die Shownotes zur heutigen Folge. Mein Name ist Tanja Stünkel. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Mission.